Was soll ich jetzt essen? Darf ich denn schon wieder essen? Ich habe doch noch den Schokoriegel im Schrank. Wenn dir solche Gedanken bekannt vorkommen, bist du nicht allein. Das nennt man Food Noise. Das sind ständige, unerwünschte Gedanken an Essen, die sich kaum abschalten lassen. Selbst dann, wenn man eigentlich keinen echten Hunger hat. Für viele Menschen mit Adipositas kann dieses Gedankenkarussell eine zusätzliche Belastung sein und den Alltag sowie die Lebensqualität deutlich beeinträchtigen. Wichtig ist dabei zu wissen, Adipositas ist eine chronische Erkrankung und kein selbstverschuldetes Lifestyle-Problem. Eine aktuelle Umfrage von Novo Nordisk zeigt, dass jede zweite Person mit Adipositas Erfahrungen mit Food Noise hat. Die gute Nachricht ist, Food Noise und Adipositas sind behandelbar und niemand muss diesen Weg allein gehen. Auf über-gewicht.de findest du verständliche Informationen rund um Adipositas und Food Noise. Außerdem kannst du dort ärztliche Unterstützung finden. Entweder bei spezialisierten Ärztinnen und Ärzten in deiner Nähe oder per Videosprechstunde. Also, klick rein auf über-gewicht.de. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes.
Das Entscheidende ist ja, dass die Tätigkeit alleine noch nicht den Erfolg macht. Es ist immer die Intensität, wie ich das tue. Ja, ich kann ja ganz langsam putzen, ich kann ganz langsam saugen, ich kann ganz langsam die Treppe hochgehen. Das heißt also, eine Geschwindigkeit ist ein erster Indikator dafür, das Ganze etwas intensiver und damit effektiver zu gestalten. Oder ich vergrößere die Bewegungsradien und mache vielleicht beim Staubsaugen oder auch beim Wischen immer mal einen größeren Schritt, fast in Form eines Ausfallschritts. Und so kräftige ich dann gleichzeitig auch die Muskulatur.
Fit und gesund. Mit Professor Frohböse. Mehr über den eigenen Körper erfahren.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fit und Gesund mit Professor Frohböse. Ich bin Anja Matthies und freue mich, dass ihr uns wieder zuhört. Mir gegenüber sitzt Ingo Frohböse, Sportwissenschaftler aus Köln. Hallo Ingo.
Anja, ich grüße dich.
Ingo, mal unabhängig davon, wie sehr du dich für Hausarbeit und Gartenarbeit erwärmen kannst, ist Staubsaugen für dich körperlich anstrengender als Fensterputzen?
Also ich würde sagen, nein. Ich glaube, dass die körperliche Aktivität dabei sich kaum unterscheidet. Es sind ein paar Muskeln unterwegs, aber für mich ist das noch keine Belastung oder Beanspruchung körperlicherseits.
Und bekommst du eher einen Muskelkater nach dem Laubhaken oder nach dem Unkrautjäten?
Also ich würde sagen, da das ja eine Frühjahrstätigkeit oder eine Herbsttätigkeit ist, was man ja nicht so häufig macht, ist dies eher beanspruchend. Und da, glaube ich, ist Unkrautjäten für mich etwas intensiver, weil ich ja immer hoch, runter gehe. Und das ist natürlich schon eine andere Beanspruchung.
Gibt es überhaupt eine Tätigkeit im Haushalt, bei der selbst du dich körperlich beansprucht fühlst?
Ja, wenn ich in den Keller gehe. Ja, das muss man wirklich sagen. Es ist ja die Treppe, die mich dann so beansprucht, insbesondere dann, wenn ich mal eine Kiste Wasser in den Keller bringe oder auch die Wäsche schon mal in den Keller trage oder raushole.
Jetzt geht es mal darum, wie können Tätigkeiten im Haushalt oder Garten als Fitnesscheck dienen? Wie eingerostet sind wir möglicherweise schon? Das ist heute unser Thema. Es soll auch darum gehen, wie wir unsere Beweglichkeit mit einfachen Arbeiten bewahren oder sogar verbessern können. Zunächst einmal die Frage, warum werden wir eigentlich mit den Jahren immer unbeweglicher?
Letztendlich ist das Wort, was wir ja so häufig hören, Verkürzung. Verkürzung heißt aber nicht, dass die Muskulatur in der Länge wirklich abgebaut wird. Es ist in der Regel eine Unbeweglichkeit der Verschiebeschichten. Das merken wir beispielsweise auch, wenn wir morgens aus dem Bett gehen, sind wir ja steifer. Und das Gleiche passiert immer dann, auch wenn wir es länger überhaupt nicht tun, über den gesamten Alltag. Das bedeutet also, dass die Verschiebeschichten und damit die Dehnbarkeit, die Flexibilität, die Geschmeidigkeit der biologischen Strukturen einfach nachlässt. Liegt daran, weil wir deutlich weniger Wasserbindung im Körper haben, je älter wir werden. Dadurch werden wir unbeweglicher und vor allen Dingen auch Bindegewebe lässt in seiner Elastizität nach. Und wenn es in Elastizität nachlässt, wird das Bindegewebe steifer und das ist das, was wir verspüren.
Ja, das ist immer so schön, wenn man sich auf den Bauch legt und dann versucht, das Bein hochzuziehen, möglichst an den Po.
Mhm, so hinten hoch, den, genau.
Genau, den Kindern gelingt das so problemlos, uns vielleicht nicht.
Ja, wobei das natürlich so einen anderen Mechanismus auch haben kann, Anja. Es kann ja nicht nur eine Frage der Flexibilität, der Geschmeidigkeit von Strukturen zu tun haben. Es kann ja manchmal auch ein Problem im Bereich des Kniegelenkes sein. Das ist das eine. Man muss es ja dabei maximal beugen. Mhm. Und das dritte wäre vielleicht, dass wir eine Muskelmassenhemmung haben. Das heißt also, wenn du zum Beispiel viel Muskelmasse auf der Rückseite des Oberschenkels hast, dann kommst du da nicht mehr hin. Ja, weil einfach der Weg versperrt ist durch die Muskelmasse. Das bedeutet also, dass zum Beispiel Menschen, die viel Muskelmasse haben, das gar nicht schaffen können, weil der Muskel ist im Wege.
Ja, du hast es gerade angedeutet. Also verkürzte Muskeln bedeuten dann nicht automatisch, dass wir uns gleich unfit fühlen, oder doch?
Ich möchte wirklich nochmal aufräumen mit diesem Begriff verkürzte Muskeln. Denn verkürzte Muskeln würden ja von der echten biologischen Rhetorik bedeuten, dass, und da sind so kleine Unterteilungen in der Muskulatur, die wir Sarkomere nennen, dass diese sich abbauen. Das heißt, wir hätten weniger Sarkomere in Länge hintereinander geschaltet. Und das passiert aber nicht. Das heißt, du wirst auch nicht durch Dehnung mehr Sarkomere in die Länge eingebaut bekommen. Es ist nur die Flexibilität dieser Strukturen, des Bindegewebes, die Elastizität, was sich erst einmal verändert. Das heißt, Verkürzung heißt letztendlich nicht Abbau von Strukturen, sondern Verlust von Funktionen der Strukturen. Und deswegen steht es oft in der Literatur nicht ganz richtig, dass Verkürzung gleich Verlust an Sarkomeren bedeuten würde. Also insofern ist es immer so ein bisschen natürlich dadurch bedingt, dass wir die Einschränkung haben, weil wir eben an Koordination verlieren, weil wir die Ansteuerung der Muskulatur nicht mehr so optimal durchführen können und weil vor allen Dingen beispielsweise die Faszien und die Muskulatur in der Struktur nicht mehr so schön gegeneinander sich bewegen können. Manchmal verfilzen auch diese Faszien und damit verkleben sie sich. Und das ist an sich so der eigentliche Faktor, der häufig mit einer Verkürzung quasi synonym verwandt wird, eine Verklebung. Und das bedeutet eben Verfilzung struktureller Art.
Also es geht um Elastizität.
Primär um Elastizität, Geschmeidigkeit und vor allen Dingen um, dass sich die Bausteine der Biologie ohne Hemmnisse, ohne Barriere, ohne Verhakung einfach gegeneinander bewegen können.
Ist dann die Beweglichkeit immer mit Dehnung gleichzusetzen?
Da sagen wir so, du kannst Beweglichkeit mit Dehnung, also mit in die Länge ziehen, verändern. Und dafür brauchst du einfach einen Dehnreiz, schon einen intensiveren Reiz, der quasi immer an die Dehngrenze, an die Beweglichkeitsgrenze hingeht. Und dann erweiterst du quasi deine Bewegungsamplitude und das ist eine Verbesserung. Das heißt aber, du musst es immer nur dann tun, diese Verbesserung erzielen, wenn du sowieso eine Einschränkung deiner Beweglichkeit hast. Dann lohnt sich das.
Ja, das ist ein gutes Stichwort. Einschränkung der Beweglichkeit. Der Alltag dient ja als Spiegel unserer Fitness. Welche kleinen Momente verraten uns sofort, ob wir noch beweglich sind oder nicht?
Wobei beweglich natürlich für mich auch mehr bedeutet als nur die Längenveränderung der Muskulatur. Beweglich heißt ja auch, im Alltag Dinge zu tun, ungehindert. Und das ist ja das ganz Entscheidende. Und deswegen ist das erstmal wichtig, dass die Funktionen, die Alltagstätigkeiten noch einigermaßen richtig funktionieren. Das heißt zum Beispiel, komme ich mit meiner Beweglichkeit überhaupt noch Treppe hoch und runter? Kann ich das Knie noch so weit beugen oder strecken, dass das möglich ist? Oder muss ich schon seitlich gehen? Oder muss ich mich hochziehen? Weil das einfach zum Beispiel im Bereich Hüftgelenk, Kniegelenk, Sprunggelenk nicht mehr richtig funktioniert. Und deswegen muss man für Beweglichkeit immer auch Muskulatur, Faszie und Gelenkstruktur, auch die Kapsel mitdenken, weil es ist letztendlich immer ein schöner Indikator dafür, ob ich meine Bewegungsradien ausführe. Puste, Atemfrequenz, Herzfrequenz, auch immer ein wunderbarer Indikator dafür, bin ich überhaupt noch in der Lage, mich mobil zu bewegen. Mobilität hat ja ganz viel mit Beweglichkeit zu tun. Also, wie sieht's aus mit meiner Herz-Kreislauf-Funktion? Bin ich überhaupt noch in der Lage, auch meine Kraft zu entwickeln? Weil auch die hängt natürlich an meiner Beweglichkeit. Wenn ich Kraft nur in einem bestimmten Winkel erbringen kann, ist das nicht ausreichend. Ich muss es in vielen Winkeln des Gelenkes erbringen können. Und beispielsweise, das ist ja so eine Alltagsaktivität, wo das immer wieder auffällt. Kann ich meine Socken, meine Strümpfe noch anziehen? Kann ich meine Schuhe noch zubinden? Oder muss ich irgendwelche Verrenkungen machen? Kann ich es im Stehen überhaupt noch ausführen? Komme ich noch weit genug runter? Oder muss ich mich hinsetzen und versuche so ein bisschen den Fuß in Richtung Hände zu schieben? Auch das ist immer ein Zeichen dafür, da ist etwas nicht ganz mehr rund.
Aha, wir wollen ja heute auch vor allen Dingen die Hausarbeit etwas näher betrachten. Weil, wenn wir mal ehrlich sind, macht es sich da ja besonders schnell bemerkbar, ob wir beweglich sind oder nicht. Wenn wir zum Beispiel ein Bett beziehen und die Matratze hochheben und der Rücken dabei zickt, was bedeutet das eigentlich?
Du hast gerade vom Alltag gesprochen und das Wunderbare ist, der Alltag lügt ja nie. Der belügt dich auch nicht. Entweder kriegst du das gemacht oder nicht. Und wir wissen alle zum Beispiel, wie schwierig ist so ein Spannbetttuch, um die Matratze herumzubringen. Ja? Das war früher mit den normalen Bettlaken einfacher, die konnte man drüber stülpen, aber jetzt muss man die genau in die Ecke positionieren, mit der Naht möglicherweise, damit es noch einigermaßen schön aussieht. Und so. Du siehst, ich bin
firm. Ja, wirklich, merkt das schon. Ja, sehr gut. Das kann, ja, und die Matratze ist auch immer schwerer.
Oh, das sage ich dir. Also, wirklich, wir haben sowieso noch eine zu Hause mit Gelauflage teilweise, dann ist sie ja noch schwerer. Mhm. Ja, in der Tat ist es so, der Alltag lügt nie und er zeigt sofort dir, wo es klemmt.
Welcher Körperpart ist da eigentlich besonders betroffen, also, sag ich mal, beim Heben der Matratze?
Also erstmal Kraft natürlich. Also es hängt sehr viel mit Schulter, Armen, Oberkörper, so oberer Rücken zusammen. Und das heißt, ich brauche Kraft und ich muss gleichzeitig auch zupacken können. Und das eben nicht nur direkt vor dem Körper, sondern in großen Bewegungsradien. Deswegen ist die Beweglichkeit des Schultergelenkes, die Mobilität des Schultergelenkes hier häufig ein limitierender Faktor. Die Breite der Matratze ist ja immer so zwischen 90 Zentimeter und einem Meter. Diesen Radius muss ich mindestens erfüllen können, damit das Betttuch anständig sitzt.
Schulter ist ein gutes Stichwort. Gerade so beim Ausschütteln der Bettdecke oder Wäsche aufhängen auf der hohen Leine. Oder auch beim Fensterputzen merkst du ja, das zwickt in der Schulter oder die Arme reichen nicht mehr so hoch und weit. Und welche Parts sind da gefragt?
Du, da hat die Küchenindustrie sogar schon darauf reagiert. Das heißt, die Oberschränke kommen dir entgegen, wenn du das technisch lösen möchtest, weil du nicht mehr hochkommst. Das merkst du beim Föhnen, beim Kämmen, da geht es ja auch schon los. Das heißt, insbesondere wenn die Beweglichkeit des Schultergelenks nachlässt, dann hast du eben alles, was so über Schulterhöhe stattfinden sollte, ein Problem. Also zum Beispiel das Ergreifen von Dingen aus dem Regal. Aber es ist auch wichtig, das zu tun. Weil es ist auch eine Trainingsübung. Umso wichtiger ist es auch gerade, weil das Schultergelenk hängt so ein bisschen an der Mobilität. Je beweglicher, umso besser ist es. Denn wir wissen, dass wenn wir mal eine eingefrorene Schulter haben, dann haben wir echte Probleme, weil wir viele Alltagstätigkeiten eben nicht mehr ausführen können und müssen uns helfen lassen. Und das ist ja schlecht. Also immer mal langsam üben. Schulterkraft ist entscheidend. Also wie kann ich überhaupt Gegenstände hochhalten? Und Fensterputzen ja auch über Kopf ist eine klassische, ich muss Druck ausüben, manchmal mit einem gestreckten Arm, bei großen Fenstern, was ja nicht ganz so einfach ist. Gut, dann kann man sich ein bisschen mit der Treppe helfen, dass man höher kommt mit dem Körper, dann muss der Arm sich nicht mehr so hoch ranken. Aber wenn ich oben aus dem Kleiderschrank was holen will, was anheben will, was runterziehen, brauche ich das natürlich letztendlich auch. Also man kann es zum Beispiel merken, wenn die Arme nicht länger als 1 bis 2 Minuten oberhalb des Kopfes arbeiten können, habe ich ein Problem, weil das müssten sie in der Regel können. Oder auch beispielsweise, wenn so die Mobilität in Überkopfposition nicht mehr richtig funktioniert, weil die Rotatorenmanschette nicht mehr richtig den Oberarmkopf in der Pfanne hält und dann vielleicht mal so ein Schnappgefühl hört, weil die Kapsel springt, weil sie nicht mehr ganz beweglich ist. Aber das knirscht auch. Oder auch, wenn ich beispielsweise so ein Painful Arc, so nennen wir das, einen Painful Arc heißt also einen schmerzhaften Bogen bei der Beweglichkeit verspüre. Das sieht wie folgt aus. Manchmal habe ich so die ersten 30, 40 Grad bei Anheben noch keine Probleme. Und dann habe ich plötzlich, wenn die Sehne eines Muskels, der von der Halswirbelsäule zum Schultergelenk zieht, dann wird der eingeklemmt. Und wenn ich da wieder bei 120 Grad bin, dann ist es wieder vorbei, weil das Schulterblatt dazu beigetragen hat, dass diese Einklemmung wieder weggeht. Typische Beweglichkeitseinschränkung, aber nur in einem begrenzten Bewegungsbogen. Das haben viele Menschen, die ein Impingement haben. Impingement ist also quasi eine Schulterdachenge, wo eine Sehne eingeklemmt wird und der Schleimbeutel schmerzt. Das bedeutet also, dass hier beispielsweise eben die gesamte Arthrokinematik, also die Bewegungsmöglichkeiten des Schultergelenks, nicht mehr optimal funktionieren. Kann man hinhören und weiß genau, aha, da ist etwas. Und gerade im Alter verdicken so Sehnen. Dadurch, dass sie verdicken, haben sie weniger Bewegungsspielraum. Und dadurch haben sie auch weniger Elastizität und weniger Flexibilität. Und das ist häufig eine Alterserscheinung, die die Mobilität und Beweglichkeit einschränkt.
Und kann ich dem entgegenwirken mit bestimmten Übungen? Da weißt du vielleicht eine Übung, die du dir vorstellen kannst?
Die man wirklich gerade bei so einer Geschichte ausüben soll. So, du nimmst dir einen schweren Gegenstand in die Hand, am besten vielleicht eine Wasserflasche oder noch besser eine kleine Hantel, stehst aufrecht oder sitzt aufrecht, dann führst du den Oberarm ein wenig nach hinten zur Wand. hinter den Stuhl beispielsweise, ja, und dann beugst und streckst du im Ellbogengelenk. Ja, das heißt, die Beugung muss also so stattfinden, dass der Oberarm hinter dem Körper ist. Warum ist das so? Wir haben ja am Oberarm zwei Muskeln, Bizeps klein und Bizeps lang. Brevis und Lungus, ja, also kurz und lang. Und der lange Kopf, der Oberarm Vorderseite, der zieht über den Oberarmkopf, über den knöchernen Kopf. Und wenn du diesen Muskel trainierst, den musst du in Retroversion, so heißt das, trainieren, dann zieht er den Kopf nach unten. Und dadurch hast du quasi eine größere Lücke zwischen Oberarmkopf und Schulterdach. Und das ist die Übung, die also quasi ein bisschen befreit das gesamte Gelenk. Eine zweite Übung vielleicht auch nochmal dazu. Du nimmst einen schweren Gegenstand wieder in die Hand und lässt den Arm hängen. Dadurch wird er auseinandergezogen durch das Gewicht. Deswegen sollte der Gegenstand ruhig richtig schwer sein. Das nennen wir Traktion. Durch das Auseinanderziehen, quasi Oberarmkopf nach unten, Schulterdach bleibt oben, wird der Gelenkspalt wieder größer. Und wenn du dann noch vor und zurück ein bisschen pendelst, ja, mit diesem schweren Gegenstand, dann mobilisiert das Gelenk bei einem auseinandergezogenen Gelenkspalt. Das tut nicht nur gut, sondern trainiert auch die Strukturen.
Wahnsinn, jetzt kommen wir von der Hausarbeit zu richtig guten Übungen. Na? Welche Macken unseres Bewegungsapparats können wir zum Beispiel beim Staubsaugen und Bodenwischen erkennen? Bewegungsapparat, das Wort übrigens magst du nicht, ne?
Nee, weil es falsch ist.
Ja, genau.
Gut, dass du das sagst.
Das fällt mir gerade auf.
Ja, weil ich kann ja nochmal sagen, vielleicht für alle, die es noch nicht gehört haben, warum mir das missfällt. Bewegungsapparat hört sich
klingt
ja an wie ein Fahrscheinautomat. Aber so ist der Körper ja zum Glück nicht. Deswegen ist es schon ein Bewegungssystem. Weil ein System beschreibt einfach so ein bisschen ja, das Zusammenspiel, die Funktionen, die Durchblutung, die Wärme, die Verschiebung, die Versorgung, all das ist ja System. Leider steht das immer noch auf vielen Medizinbüchern, weil die immer nur auf das Knochensystem schauen. Dann sagen die Halte- und Bewegungsapparat. Ne? Aber die Muskeln sind kein Bewegungsapparat. Die sind emotional, so wie ich gerade, weil das regt mich auf. Also es ist ein Bewegungssystem.
Beim Staubsaugen und Bodenwischen, was fällt dir da auf?
Da musst du ja nach unten, gerade beim Bodenwischen, wenn du nicht mit einem langen Wischmopp unterwegs bist. Aber das heißt, du beugst dich immer ein bisschen nach vorne dabei. Mhm. Ja, auch beim Staubsaugen hat man eine Vorneigung. Und das ist immer eine Belastung auch letztendlich des unteren Rückens, der Lendenwirbelsäule insbesondere. Und das sollte man natürlich einigermaßen unbeschadet überstehen. Und wenn man das nicht kann, nach 1 bis 2 Minuten schon Schmerzen dort verspürt, dann ist die Lendenwirbelsäule und vor allen Dingen ihre Muskulatur nicht in Ordnung. Es ist dann immer ein Zeichen einer zu schwachen Muskulatur. Denn die Wirbelsäule, gerade im Bereich des unteren Rückens, braucht eine ganz stabile Muskulatur, eine leistungsfähige Muskulatur. Weil dort sind die größten Wirbelkörper, in der Lendenwirbelsäule, brauchen wir die größte Stabilität, weil da ist auch der Körpermittelpunkt, der Schwerpunkt, da geht's ins Becken über und da müssen wir total fix sein, wie so eine Burgmauer stehen, sozusagen. Und da müssen Muskeln kräftig und leistungsfähig und auch beweglich und mobil sein. Und das heißt, wenn wir da Probleme haben, nach 1 bis 2 Minuten Staubsaugen oder Wischen, dann ist die Leistungsfähigkeit der Muskulatur nicht gut.
Auch da kennst du sicherlich eine Übung, die du empfehlen kannst.
Den Hacker, aber den willst du nicht hören.
Naja, aber gut, dass wir ihn nochmal erwähnt haben.
Genau. Aber vielleicht für alle, die Erstzuhörer bei der 74. Folge, dann solltet ihr die ersten 73 nochmal hören, weil der Hacker kommt immer mal wieder vor. Eine einfachere Übung vielleicht nochmal für Anfänger, Anfängerinnen. Beugt euch im Sitzen langsam nach vorne und langsam wieder zurück. Beugt euch so weit, wie es geht, nach vorne, weil dann werdet ihr merken, okay, ist meine Muskulatur einfach noch Leistungsfähigkeit. Das bedeutet also, ja, man kann sogar im Sitzen die Rückenmuskeln trainieren, weil das Gewicht des Oberkörpers nach unten ziehen möchte. Und da muss man gegenarbeiten durch aktive Muskulatur. Also diese beiden Übungen, das ist hier eine Lendenwirbelsäulenübung, die allen wie eine Vollkaskoversicherung hilft.
Welche körperlichen Schwächen zeigen sich möglicherweise, wenn wir, wie du, einen Wäschekorb tragen oder schwere Müllsäcke, Blumentöpfe oder volle Gießkannen anheben?
Also erst einmal sollte ich das ja, gerade bei schweren Gegenständen, immer unter Mitarbeit der Oberschenkelmuskulatur machen. Mhm. Ja, weil schwere Gegenstände nur aus der Rumpfmuskulatur zu heben, ist eben manchmal nicht gut, insbesondere dann nicht, wenn ich nicht optimal muskulär vorbereitet bin. Deswegen schwere Gegenstände immer möglichst nah an den Körper heranziehen und dann mit Hilfe der Oberschenkelmuskulatur aus dem Knien hochgedrückt quasi den Gegenstand nach oben führen. Man muss den Oberkörper ein bisschen vorbeugen dabei, natürlich, und deswegen brauchen wir schon eine stärkere Muskulatur. Und da erkennen wir das an zwei Mechanismen, da wenn wir nicht ausgereift sind. Erstens, wenn die Kniegelenke eben so wabbern wie so eine Luftschlange, also immer rechts und links hin und her gehen, dann ist die Oberschenkelmuskulatur nicht richtig ausgebildet und das Kniegelenk nicht stabil. Also das Kniegelenk muss ganz gerade nach oben gehen können, wie so ein Scharnier, hoch und runter, niemals seitlich ausweichen. Kann man daran wunderbar kontrollieren. Das gleiche gilt für den Oberschenkel auch. Wenn wir nur so mit schiefer und krummer Rumpfbewegung das so hoch drehen, das Gewicht und nicht anheben, gerade, dann haben wir auch hier eine zu schwache Muskulatur. Also alle so ein bisschen ausweichende Bewegungen bei der Ausführung eines Anhebens einer schweren Last ist immer ein Indiz dafür, Muskelarbeit kann nicht optimal funktionieren.
Gleichzeitig ist das aber auch eine gute Übung, ne? So schwere Müllsäcke zu tragen oder auch einen Wäschekorb eben. Ne?
Unbedingt, ja, unbedingt sollte man das also nicht vermeiden. Aber wie gesagt, es geht auch sehr dabei um die Technik, möglichst nah immer an den Oberkörper ranziehen. Das ist auch deswegen so bedeutsam, das kann man sich biomechanisch ganz schön erklären. Denn je weiter der Gegenstand vom Körper Schwerpunkt entfernt ist, umso größer ist also der Hebel der Kraft, der auf das Körperzentrum einwirkt. Denn ich habe nur einen kleinen Hebel, eine kleine Strecke, wenn der Gegenstand direkt in Beckenhöhe quasi gehalten wird. Aber kann man sich vorstellen, wenn er dann ein bisschen, so 10, 20, 30 vor dem Körper ist, muss ich viel mehr Kraft auch zur Stabilisierung aufwenden. Das ist so die wichtigste Technik. Nah, viel aus den Beinen arbeitend und dann mit Unterstützung mit dem Rumpf und den Armen. Aber eine geradlinige Bewegung sollte es sein.
Was soll ich jetzt essen? Darf ich denn schon wieder essen? Ich habe doch noch den Schokoriegel im Schrank. Wenn dir solche Gedanken bekannt vorkommen, bist du nicht allein. Das nennt man Food Noise. Das sind ständige, unerwünschte Gedanken an Essen, die sich kaum abschalten lassen. Selbst dann, wenn man eigentlich keinen echten Hunger hat. Für viele Menschen mit Adipositas kann dieses Gedankenkarussell eine zusätzliche Belastung sein und den Alltag sowie die Lebensqualität deutlich beeinträchtigen. Wichtig ist dabei zu wissen, Adipositas ist eine chronische Erkrankung und kein selbstverschuldetes Lifestyle-Problem. Eine aktuelle Umfrage von Novo Nordisk zeigt, dass jede zweite Person mit Adipositas Erfahrungen mit Food Noise hat. Die gute Nachricht ist, Food Noise und Adipositas sind behandelbar und niemand muss diesen Weg allein gehen. Auf über-gewicht.de findest du verständliche Informationen rund um Adipositas und Food Noise. Außerdem kannst du dort ärztliche Unterstützung finden. Entweder bei spezialisierten Ärztinnen und Ärzten in deiner Nähe oder per Videosprechstunde. Also, klick rein auf über-gewicht.de. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes.
Mal eine ganz doofe Frage.
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen passiver und aktiver Beweglichkeit?
Das ist erstmal eine akademische Diskussion natürlich, aber die aktive Beweglichkeit ist erstmal die Tätigkeit, die du selber aktiv erreichst. Die ist in der Regel kleiner, als wenn du zusätzlich noch eine Person hast, die dich in eine größere Bewegung hineinzieht. Das ist eine passive Beweglichkeit. Das heißt, das kannst du dir vorstellen. Beugst du dich nach vorne, kommst nicht weit runter. Und dann drückt eine andere Person von oben nochmal auf deinen Rücken, auf deinen oberen Schulterbereich. Dann kommst du ein bisschen tiefer. Und das ist die passive Beweglichkeit. Das heißt also, alles, was du aktiv erreichen kannst, ist das Entscheidendere. Ja? Und das musst du dann auch selber weiter erarbeiten, dass du dann auch eine größere passive Beweglichkeit quasi erreichst. Idealerweise, nehmen wir mal das Beispiel hier, Sit and Reach oder Stand and Reach. Mhm. Wie weit kommst du runter, im Sitzen oder im Stehen? Und wenn du nur bis zum Kniegelenk kommst, hast du eine deutlich zu geringe Beweglichkeit mit den Fingerspitzen. Kommst du beispielsweise bis zur Mitte des Unterschenkels, kann man sagen, ist eine schlechte Norm. Idealerweise solltest du die Knöchel erreichen, um dann eine große Beweglichkeit zu haben. Wobei, wenn du diesen Test machst, kann das an unterschiedliche Muskelgruppen natürlich liegen. Es kann daran liegen, dass du bei dieser Übung, insbesondere im Stehen, vielleicht keine optimal entwickelte hintere Oberschenkelseite hast. Könnte eine Ursache sein. Es könnte aber auch sein, dass deine Gesäßmuskulatur oder deine Rückenmuskulatur nicht richtig ist. Das bedeutet also, dass hier bei dieser Bewegung ganz viele Muskelgruppen aktiv sind. So weißt du niemals, wo liegt gerade die Limitation, je komplexer die Übung also ist. Und deswegen lohnt es sich manchmal, einzelne Muskelgruppen sich dann separat anzuschauen. Ne?
Ja, das wollte ich auch mit dir jetzt mal machen, so, indem wir uns mal ganz bestimmte Körperpartien angucken. Warum ist es besonders wichtig, dass wir uns die Mobilität zum Beispiel am Knie oder an der Hüfte Bewahren.
Wenn du in einem Gelenk nicht mobil bist, du musst aber eine Tätigkeit ausführen, wie das Gehen beispielsweise, dann geht es nach oben oder nach unten. Das heißt, das muss das kompensieren. Das bedeutet also, damit du den gesunden Gehvorgang noch weiter ausführen lässt, benötigst du erst einmal eine größere Mobilität im Bereich des Sprunggelenkes oder des Kniegelenkes oder des Hüftgelenkes. Jedes Gelenk, was da drüber liegt oder darunter liegt, wird dann herausgefordert, das alles zu kompensieren, das Defizit, und dementsprechend dann auch zu reagieren. Umso wichtiger ist es beispielsweise auch, wenn man erkennt, ich habe im Kniegelenk ein kleines Problem bei einer Beweglichkeit, vielleicht in einer Knie-OP, ja, dann muss man dringend dafür sorgen, dass erstens man versucht, diese Beweglichkeit wiederherzustellen, über Dehnung, oder mindestens insbesondere dafür sorgen, dass die anderen Gelenke, das Hüftgelenk oder das Sprunggelenk, wahnsinnig gut mobil bleibt, denn sonst haben wir langfristig ein Problem, weil das zu Überlastungen aller Strukturen führt. Das bedeutet also, um Risiken vorzubeugen, sind eben andere Gelenke einzubeziehen und deswegen auch zu trainieren.
Deswegen ist Beweglichkeit weit mehr als nur ein Nice-to-have.
Gut, dass du das sagst. Ich brauche Beweglichkeit immer dann, wenn ich ganz normale Alltagsaktivitäten ausführen möchte. Und deswegen ist beispielsweise die morgendliche Gymnastik ein wunderbarer Indikator dafür, das langfristig zu erhalten. Bewegung heißt letztendlich hier, wir müssen die Gelenke in all dem, was sie können, maximal immer durchbewegen, das einmal am Tag. Gerade für die Schulter. Die Schulter lebt von Beweglichkeit. Und die muss natürlich auch jeden Tag mal mit einer Überkopftätigkeit oder mit einer Rotation, wie so eine Windmühle, ausgenutzt werden. Denn sonst schrumpft sie ein, sonst schrumpft die Kapsel, sonst verändern sich die Muskeln und sonst verändern sich die Faszien. Und das bedeutet also, immer jedes Gelenk täglich einmal durchbewegen in der maximalen Bewegungsamplitude. Das erhält Beweglichkeit.
Wer hätte das gedacht?
Kommen wir mal auf Gartenarbeit zu sprechen. Laut einer Studie gilt Gartenarbeit offiziell als moderate bis hochintensive Aktivität. Mhm. Viele der Arbeiten liegen im Moderate Intensity Bereich. Was heißt eigentlich MET? MET nennt man das.
Das ist die metabolische Äquivalenz. Das heißt also, wie wirkt diese Tätigkeit auf den Stoffwechsel? Und je höher dieser Wert ist, umso höher ist die Intensivierung des Stoffwechsels. Deswegen sitzen oder liegen nur mit einem MET von 1 beschrieben. Also das ist eine Ruheposition.
Ja.
Und deswegen sämtliche Tätigkeit, die danach mit mehr Muskelarbeit ausgeführt wird, führt zu einer Erhöhung des Stoffwechsels und bekommt einen höheren MET-Wert. Das ist viel besser zum Beispiel zu beschreiben als nur bei einer Tätigkeit die Herzfrequenz, weil wir hier den ganzen Stoffwechsel mit in den Blick nehmen. Beispiel, wenn ich laufen gehe, habe ich in der Regel einen MET-Wert von 6 bis 8. Ja? Wenn ich normal spazieren gehe, etwa von 3 bis 4. Oder wenn ich das übertrage auf Gartenarbeit, wenn ich also jetzt zum Beispiel nach dem geschnittenen Rasen das Laub oder wie auch immer zusammenhake, dann habe ich auch etwa ein Äquivalent von MET4. Oder wenn ich immer hoch und runter gehe, zum Beispiel jetzt neues Gemüse pflanze, was ich übrigens tue, dann hast du so einen Wert etwa von 4,5. Oder wenn du mit einem Rasenmäher durch hochgewachsenes Gras ziehst, dann kannst du schon mal bei 6, je nach Gehtempo, auch landen. Daran siehst du, dass wir vielleicht mit vielen dieser intensiveren Moderate Exercises, also moderate Tätigkeit, sogar die von der WHO geforderten 150 Minuten auffüllen kannst. Und das ist doch schon mal ganz schön. Bedeutet also, der Alltag hat auch schon einige schöne Trainingsstätten.
Und kann man Gartenarbeit denn auch mit funktionellem Krafttraining vergleichen zum Teil?
Es kommt natürlich an,
was du machst.
Was du machst. Also wenn du zum Beispiel mit dem Spaten arbeitest, ja, mal so die Kartoffeln wieder umgräbst, jetzt die Erde vorbereitest für die Kartoffelernte beispielsweise. Mhm. Ja, das ist schon harte Arbeit. Das ist harte Muskelarbeit. Kannst du durchaus auch mit Krafttraining wirklich vergleichen. Ja, bedeutet also, es ist egal, ob du dann mit einer Hantel manchmal arbeitest, wenn du eine neue, intensive und Spatenstiche gerade in der feuchten Erde herumzuarbeiten, das ist echt Krafttraining.
Aha. Und wenn wir die Gartenarbeit mal so als Fitnesscheck betrachten, welchen Part unseres Bewegungssystems können wir zum Beispiel beim Unkrautjäten überprüfen?
Zum Beispiel die Mobilität von Knie- und Hüftgelenk erfährst du ja wunderbar, indem du dich hinterfragst, kann ich überhaupt in die Hocke gehen? Erste Frage. Ja, oder muss ich auf dem Böckchen sitzen, damit es einigermaßen geht? Und wie lange kann ich eigentlich sitzen in dieser Position? Natürlich ist es richtig, auch immer mal aus dieser Position rauszugehen, weil jede maximale Beugung, insbesondere im Kniegelenk, behindert auch Durchblutung. Ja, weil je spitzer der Winkel ist, umso weniger Durchblutung geht natürlich durch. Aber grundsätzlich muss ich schon noch in die Hocke gehen können, sollten wir alle mal üben. Das ist eine ganz wichtige Tätigkeit, wenigstens annähernd. Also über 90 Grad Beugung im Kniegelenk muss man schon gehen können, sonst hat man keine vernünftige Mobilität, auch für den Alltag. Ich muss ja mindestens beispielsweise, um mich aus dem Sessel oder erstmal in den Sessel hineinzusetzen, wo ich ja tief versinke, mindestens mal eine Beugefähigkeit von größer als 90 Grad haben, sonst geht's ja gar nicht. Und insofern sieht man schon, ja, es gibt einige Dinge, ohne dass die Gelenke meckern, die ich können müsste, um wirklich Mobilität zu beschreiben. Und da ist gerade Kniegelenk, Hüftgelenk, Sprunggelenk und Schultergelenk, das sind die entscheidenden Größen.
Stimmt das wirklich?
Hausarbeit soll das Risiko für schnelles Altern und für Herzkrankheiten senken. Ist das so?
Ich würde sagen, bei untrainierteren Menschen, ja, ist das so. Und bei trainierten Menschen ist das nur eine Addition, eine Ergänzung. Aber für alle jene Menschen, die wirklich noch nicht so gut trainiert sind, könnte die Gartenarbeit oder die Hausarbeit schon ein erster Einstieg in die körperliche Aktivität sein. Wir wissen, dass also 30 Minuten körperliche Aktivität am Tag schon ein erster Reiz ist, um Gesundheit zu verbessern. Nicht zu optimieren, aber zu verbessern. Und dazu gehört natürlich erst einmal auch das Gehen, das Schritte zählen. Vielleicht mal ein Beispiel, ich habe das schon mal erzählt von meiner Oma Magdalena. Oma Magdalena hat bis zu ihrem 94. Lebensjahr alleine gelebt. Und sie hatte schon eine Strategie. Sie wohnte natürlich in einem Haus auch ohne Aufzug, wohnte in der zweiten Etage, ist auch immer noch einkaufen gegangen, hat also quasi Schritte gesammelt, aber sie hat es auch im Alltag gesammelt, nämlich in ihrer Wohnung. Indem sie Bügelbrett und Wäschekorb trennte. Dann ist sie immer zwischen Räumen hin und her gegangen und hat damit eben Meter gesammelt. Immer 10, 15 Schritte nach rechts, wieder 10, 15 Schritte nach links. Auch Kleinvieh macht Mist. Und so kam sie auf viele Summen und so kann man den Alltag einfach so gestalten, dass auch diese Tätigkeit, die erst einmal minimal als Herz-Kreislauf-Funktion vielleicht bezeichnet werden kann, schon einen Effekt hat. Weil jede Bewegung führt zu einer Erhöhung der Durchblutung, zu einer Veränderung des Stoffwechsels im Sinne des Metz, wie wir gerade besprochen haben, auch wenn es nur wenig ist, aber das ist immer noch besser als zu sitzen und nichts zu tun.
Dann gib uns doch mal, jetzt wird's lustig.
Warum?
Putz dich fit Tipps.
Ach du Scheibe, jo. Da hast du recht. Ja, also das Entscheidende ist ja, dass die Tätigkeit alleine noch nicht den Erfolg macht. Es ist immer die Intensität, wie ich das tue. Ja, ich kann ja ganz langsam putzen, ich kann ganz langsam saugen, ich kann ganz langsam die Treppe hochgehen. Das heißt also, eine Geschwindigkeit ist ein erster Indikator dafür, das Ganze etwas intensiver und damit effektiver zu gestalten. Oder ich vergrößere die Bewegungsradien und mache vielleicht beim Staubsaugen oder auch beim Wischen immer mal einen größeren Schritt, fast in Form eines Ausfallschritts. Und so kräftige ich dann gleichzeitig auch die Muskulatur. Oder ich pflege immer mal bewusst, wenn ich mich bücke, eine Kniebeuge ein. So ein bisschen das Motto, make your day harder. Ja, versuche doch jede Bewegung, die du ausführst, ein wenig so zu gestalten, dass sie schwerer wird, dass sie intensiver wird. Also trage bewusst mal die schweren Gegenstände und schiebe sie nicht. Hebe bewusst vielleicht mal den Staubsauger mit einer Hand und nicht mit zwei Händen an, um zum Beispiel deine Oberarmmuskulatur zu trainieren. Hebe bewusst vielleicht mal auch vom Körper, wenn es eine leichtere Last ist, einen Gegenstand an, um auch dann die untere Rückmuskulatur etwas mehr zu beanspruchen und. Also das Signal heißt Regelmäßigkeit, intensiver und vor allen Dingen nicht nur einmalig, sondern auch mehrmalig.
So, jetzt wissen wir, wer putzt, trainiert.
Let's Fitness. Die kleine Übung für zwischendurch.
Welche Übung schlägst du vor, die eine konkrete Aufgabe unserer Hausarbeit zu einem echten Mini-Workout für zwischendurch macht?
Ich habe ja schon sehr davon gesprochen, auch dass mir die Beinmuskulatur ja immer sehr bedeutsam ist. Mhm. Und die Beinmuskulatur heißt Wade, Oberschenkel, Gesäß. Und das ist immer Kniebeuge. Und die Kniebeuge kann man immer mal zwischendurch einstreuen, gerade auch wenn du staubsaugst, wenn du wischst. Oder du machst eine einbeinige Kniebeuge wie einen Ausfallschritt. Dann hast du nur eine einbeinige Belastung. Und das heißt einfach, 10 bis 20 Mal immer eingepflegt, ist ein wunderbares Training der Muskulatur. Zweitens, ich würde immer mal auch einen Ausfallschritt deswegen machen, um das hintere Bein mehr zu öffnen, also damit die Hüfte mehr zu öffnen. Also lass das hintere Bein länger stehen. sodass du einen Dehneffekt hast, gerade auf die Beugemuskulatur. Das heißt also, du machst den großen Schritt nach vorne, bewegst dich aber weiter nach vorne und so bleibt das hintere Bein am Ort und so öffnest du quasi wie bei einem Dehnreiz die Hüfte, indem die Oberschenkelmuskulatur im oberen Anteil gedehnt wird. Mobilität fürs Hüftgelenk stellt man dadurch her. Und vor allen Dingen natürlich auch vielleicht mal seitwärts gehen, seitwärts schreiten. Also auch mal Seitwärtsbewegungen machen, die man ja häufig auch macht, aber das dann vielleicht große Seitwärtsbewegungen macht, um so die Innenseite zum Beispiel der Oberschenkel mal zu dehnen. So einen seitlichen Spagat andeuten. Wenn du zum Beispiel in der Küche stehst und du möchtest etwas aus der Schublade links oder rechts ziehen, dann mach das so, dass du einfach mal dich rüberlehnst und damit quasi die Beine in der Mitte öffnest. Und das ist ein wunderbarer muskulärer Reiz, weil gerade so die Hüfte, also Mittelpunkt und Zentrum des Körpers, braucht sehr viel Beweglichkeit.
Toll. Hätte nicht gedacht, dass wir so viel und so lange über Hausarbeit reden können.
Ich könnte noch länger. Du weißt gar nicht, was ich an Hausarbeit noch für Kapazitäten habe.
Vielen Dank, Ingo. In der nächsten Folge werden wir mal die Frage klären, wie wir Herz und Lunge am besten trainieren können.
Ja, das sind ja so unsere Innenorgane, Herz-Kreislauf-System, so ein bisschen unser Versorgungssystem. Das schwächelt ja häufig schon viel zu früh in unserem Leben.
Genau. Also, bis zum nächsten Mal. Bleibt fit und gesund. Noch ein Hinweis in eigener Sache. Der Reisepodcast Hör zu und ab geht's entführt euch alle 2 Wochen zu einem berühmten Drehort aus der TV- und Streaming-Welt. Hört doch mal rein.
Das war Fit und Gesund mit Professor Frohböse. Ein Podcast von der Hör zu. Jeden zweiten Montag eine neue Episode.